HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Es ist Sonntagmorgen. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast trifft, wenn sie zur Arbeit geht, Horst Seehofer, Ursula von der Leyen, Angela Merkel und heute trifft sie mich. Ich begrüße ganz herzlich die Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung, Julia Klöckner. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Frau Schäfer.
So, gestern Abend war Fußball. Haben Sie gestern Abend geguckt und wenn ja, wo?
Natürlich habe ich geschaut und ich war ganz froh, dass ich zu Hause mal die Füße hochlegen konnte.
Wie war der Wetttipp vorher?
Ich lag richtig.
Sie liegen sowieso ganz oft vielleicht richtig, aber auch beim Fußball, das überrascht mich echt.
Ja, ich muss sagen, also beim ersten Spiel, zufrieden mit dem Sieg der Deutschen. Also beim Auftaktspiel lag ich falsch. Die Torzahl war auch daneben, aber diesmal war es richtig.
Sowas wie ein freies Wochenende, gibt es das eigentlich noch für Sie? Ich kann mir vorstellen, der Kalender ist ganz schön voll.
Der ist schon dicht. Aber Frage ist eben, was man unter frei versteht. Also das heißt jetzt ab Freitagmittag 13 Uhr bis montags früh komplett nichts zu haben. Das gibt es eigentlich überhaupt nicht.
Da würden Sie sich wahrscheinlich erschrecken, wenn alles frei wäre.
Ja, ich hätte Entzugserscheinung, glaube ich, weiß gar nicht. Nein, das gibt es gar nicht. Man muss das planen, wenn man wirklich was vorhat.
Freie Zeit muss richtig geplant werden. Gibt es ein Codewort, was Ihre Assistentin einträgt? Und dann weiß jeder, wenn da steht Lach-Yoga oder was auch immer.
Und da steht einfach Blocken. Wenn ich sage Blocken, dann ist klar, da darf keiner ran.
Holen Sie noch gerne Ihr Rennrad raus?
Ja. Klar, ich habe es jetzt gerade wieder fit gemacht und flott gemacht und bin nicht so sehr im Training, aber im August muss ich sein. Da fahren wir wieder 300 Kilometer an 3 Tagen für einen guten Zweck, Vortour der Hoffnung für krebskranke Kinder.
Ich wundere mich ja immer, warum Politiker, wenn sie im Wahlkampf sind, immer radeln. Ist das eigentlich typisch deutsch oder
also
macht man
da wäre ich
Holland
mich dagegen, dass Rennradfahren
Nein,
ist mit
Holland Fahrrädchen. Ich würde doch.
Nein, das ist schon.
Ich bin Hollandradfahrerin, also. Ich radel, Entschuldigung.
Ja, auch Vespa fahre ich auch ganz gern.
Das heißt, Sie haben richtig so gepolsterte Hose und diese Schuhe, die man einklicken kann?
Ja, die Klick. Man sollte auch rauskommen, wenn man anhält. Ansonsten das hinterlässt das. Also eine Narbe habe ich hier noch am Arm. Also es muss jeden Mal Rennradfahrer hingelegt haben. Aber ansonsten, das ist leichtes Rad, gut ausgestattet und dann geht's los.
Und draußen anschließen oder in den Keller tragen?
Den nehme ich mit. Das Rad nehme ich mit. Einmal auf die Schulter und dann ist ja leicht.
Also in Berlin kann man auch nicht mehr das Rad draußen anschließen.
Auch ich fahre ja bei uns an der Nahe in Bad Kreuznach.
Also warum fahren Politiker im Wahlkampf so oft mit dem Rad?
Das weiß ich gar nicht, ob es die Politiker
Fällt
gibt.
Fällt mir das nur auf?
Ich habe Angela Merkel noch nie Fahrrad fahren gesehen im Wahlkampf.
Stimmt.
Und Horst Seehofer irgendwie auch noch nicht. Und
aber es gibt viele, die das machen als Aktion.
Ja, aber ich glaube schon, dass sie es auch sonst machen, aber dann dabei nicht gefilmt werden oder fotografiert werden. Und wenn im September Wahl ist, dann ist schönes Wetter vorher und dann nimmt man vielleicht das Fahrrad.
14 Arbeitsstunden, 10 Arbeitsstunden, 12 Arbeitsstunden am Tag. Ist das bei Ihnen normal?
Ja, ich freue mich, wenn es nur 10 sind. Nein, also es ist normal, aber es geht auch so ineinander über. Also Zeitung lesen, diskutieren, telefonieren, Akten lesen, das ist zum Teil ja auch ein privates Interesse und das geht ineinander über. Das ist überhaupt nicht zu trennen und es gibt ja auch Freundschaften in der Politik und wenn man sich zum Abendessen verabredet, ist man auch im Job, aber dennoch privat.
Wer ist Ihr bester Freund?
Bester Freund
im politischen
Bereich. Das sind eigentlich, ich weiß nicht, ob man die alle jetzt kennt, aber ich bin zum Beispiel, leider ist sie nicht mehr in der Politik, Hildegard Müller, wir waren zusammen, kam im Bundestag, Gitta Connemann, die ist noch im Bundestag, Tanja Gönner, die jetzt bei der GIZ ist. Wir haben unsere Freundschaft wirklich lange aufrechterhalten und haben sie immer noch. Und wir kamen 2002 zusammen in den Deutschen Bundestag. Michael Kretschmer zum Beispiel, der jetzt Ministerpräsident in Sachsen ist. Wir haben uns kennengelernt, als wir irgendwie jung waren, wir brauchten das Geld.
Und für alle war es eben auch der Anfang dann eben, ne? Eines neuen Lebensabschnittes, auf den man ja auch hingearbeitet
Richtig.
Hat, für den man kandidiert hat. Aber wenn die Arbeitszeit so lang ist, und die ist ja eben als Ministerin, als Vorsitzende des Landes eben auch Rheinland-Pfalz, macht es glücklich oder verändert einen das auch?
Also es gibt keinen Dauerglückszustand, sonst würde man auch nicht mehr wissen, dass es Glück ist.
Mhm.
Ich glaube, Glück ist das Gegenteil von Unglück und in diesen Antagonien, in diesen Widersprüchen, glaube ich, kommt auch Profil raus im Leben. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Schön ist natürlich, wenn man sich glücklich fühlt. Und für mich ist wichtig, um mich glücklich zu fühlen, dass ich mit mir im Lot bin. Da gehört das Private dazu, da gehören die Liebsten und die Lieben mit dazu. Und da gehört dazu, dass es nicht langweilig ist. Und man wächst aber in diesen Beruf mit rein. Wäre ich heute davor und würde gefragt werden, ob ich kandidieren wollte und hätte gewusst am Anfang, was das alles ist. Ich glaube, das hätte abgeschreckt. Aber man ist so schrittweise
jetzt
rein.
Jetzt haben Sie ja gesagt, jetzt sind dabei. Sie Ministerin, jetzt eben auch als Autorin heute hier, Julia Knöckner, unser Gast im HR3, unser Sonntagstalk-Gast. Nicht verhandelbar, Integration nur mit Frauenrechten heißt Ihr neues Buch. Darüber wollen wir heute auch reden. Und da müssen wir über diese Netzo-Zeit mal reden. Von Sitzung, 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 Ausschusssitzung, Sitzung, Sitzung. Ja, Aufwand und nachher Ergebnis. Lohnt ja. Das eigentlich noch? Unser Gast heute, wir reden gleich weiter. Unser Gast heute ist Julia Klöckner und wir freuen uns, dass Sie heute da sind, liebe Frau Ministerin, Bundesministerin. Ja, ja. Wie sage ich? Guten Morgen, sage ich Bundesministerin oder Ministerin, damit ich kann man beides
Klöckner.
Sagen.
Ne? Klöckner. Ja, Frau Klöckner, einfach mein Name. Dass
Sie
da genau.
Sind. So viel Nettozeit verbringen Sie mit Sitzungen, noch eine Sitzung. Was bleibt eigentlich an Substanz oder Frage, ob der Aufwand sich lohnt? Ja,
oh, was bleibt?
Meist bleiben Ertrag, Proportion der Sitzung.
Meist bleiben Kilos an einem hängen, weil man sich nicht bewegt hat. Was bleibt hängen? Naja, jetzt als Ministerin ist das schon eine andere Ebene und eine andere Möglichkeit, etwas umzusetzen. Das heißt, meine Sitzungen, die ich zum Beispiel im Ministerium habe, mit Verbänden habe, Gesetze, die ich vorbereite oder Verordnungen, die kommen schon schneller dann auch zum Ergebnis, als wenn man in der Opposition als Parlamentarier sitzt. Also es bleibt was hängen, aber Sie brauchen natürlich Geduld und die Fähigkeit, Argumente miteinander zu verbinden und dann auch wieder zu entkräften zum Beispiel.
Sind Sie ein geduldiger Mensch?
Politiker sagen immer, meine größte Schwäche ist Ungeduld. Das hört sich so an, als wäre man irgendwie der große Held. Es ist alles relativ. Also wenn man Politiker ist, lernt man geduldig zu werden. Aber wenn ich was will, dann bin ich auch ungeduldig. Und das sagen mir auch das Gegenüber, sagt mir das manchmal, Mensch, bei dir hat man den Eindruck, du weißt schon, was man sagen will. Und deshalb stellst du eigentlich schon die nächste Frage oder gehst zum nächsten. Und das ist so, dass sie in diesem Beruf des Politikers ganz schnell verbinden, vernetzen, zusammenführen, Transferleistungen machen. Und vielleicht ist es anstrengend für das Gegenüber manchmal.
Und das hat sich verändert zu den Anfängen bis heute. Also da wird man natürlich sicherlich auch durch die Übung erfahrener. Mir fällt gerade noch ein, heute ist Sonntagmorgen und am Freitag war Markus Söder ja 100 Tage im Amt. Mhm. Wie ist denn das Zeugnis, was Sie für ihn ausstellen?
Für Markus Söder? Mhm. Ich kann kein objektives ausstellen. Ich kenne ihn persönlich und muss sagen, habe Seiten von ihm kennengelernt, die gar nicht so öffentlich sind. Er ist ein damals war er Gesundheitspolitiker und er ist sehr, sehr tief im Detail, wenn es um das Thema Organspende geht. Und damals war ich junge Abgeordnete und war Mitglied in der Ethikkommission des Deutschen Bundestages. Mhm. Da ging es um Ethik und Rechten der modernen Medizin. Und ich habe die Arbeitsgruppe Transplantationsmedizin geleitet. Und es war damals Luxus, sich mit einem Thema intensiv beschäftigen zu können. Und da haben wir zusammen, er damals als Landesminister und ich als Abgeordnete zusammen, eine große Initiative gestartet. Und da hat er mich beeindruckt aufgrund seines Fachwissens und seiner Bestimmtheit, an die Themen dran zu bleiben.
Aber jetzt ist er Ministerpräsident von Bayern. Ja. Und gucken wir mal auf die 100 Tage.
Ich kann es nicht genau beurteilen, weil ich wenig nach Bayern... Nein, also ich glaube, eines bin ich sicher, er ist keine Versetzung gefährdet. Ich glaube schon, dass er zweierlei zusammenbringt, das Konservative und Traditionelle in Bayern. Und er ist liberaler, als mancher glaubt. Also auch wenn man sein Umfeld kennt, seine
das
Familie kennt.
Das fällt momentan
kennt,
schwer, wirklich
fällt schwer,
zu
aber
glauben.
Ich glaube, vielleicht ist das sogar Taktik.
mal sehen. Also Markus Söder spielt gleich vielleicht nochmal eine Rolle in der einen oder anderen Frage. Nach Journalisten sind Politiker die Berufsgruppe mit dem geringsten Ansehen. Ja. Ja, auf der einen Seite haben sie Macht, können Gesetze bestimmen und auf der anderen Seite wird der Beruf nicht immer respektiert von der Bevölkerung. Macht das was mit Ihnen, diese Wirkung nach außen und die Anerkennung?
Ja, klar. Zum einen sind wir total darauf angewiesen, als Politiker eine gute Währung zu bekommen. Das sind nämlich die Stimmen. Das sind die Stimmen der Bürger. Denn ohne Zustimmung gibt es keine Mehrheit, um das umzusetzen, was man vorhat. Also klar spielt die Wirkung eine Rolle, aber ich stelle eines fest, dass Bürger mir gegenüber negativ über die Politiker reden, aber total anerkennend im persönlichen Gespräch sind.
Also aber das sind ja auch genau die Bürger dann, die wiederum den Politikern dann wieder vorwerfen, sie sind abgehoben oder sie haben keinen Kontakt zur Bevölkerung. Wird da vielleicht viel verallgemeinert oder ist dieser Vorwurf dann auch persönlich gemeint? Nehmen Sie das persönlich?
Also erstmal ist es verallgemeinert und stimmt absolut nicht. Also ich muss sagen, parteiübergreifend, die Politiker, die ich kenne, sind meist viel näher am Volk, an der Bandbreite des alltäglichen Lebens, als manch einer, der einen Beruf hat und nur einen Beruf in einem Büro hat und nur in seinem Bereich tätig ist. Das ist bei Ärzten anders, das ist bei Journalisten anders, das ist bei Polizisten anders, die kriegen auch die Bandbreite mit. Also da ist, muss ich sagen, ist die Realität viel besser als der Ruf. Und es ist auch einfach, pauschal Leute abzuurteilen. Und ich erlebe aber im direkten Gespräch wirklich Anerkennung, Interesse, auch Freude, wenn man da ist als Politiker. Klar hat man auch Diskussionen. Schlimm ist es geworden, finde ich, vom Ton her im Internet.
Über genau das müssen wir gleich mal reden mit Julia Klöckner. Sie ist heute unser Sonntagsgast, aber wenn sie nicht unser Sonntagsgast ist, dann ist sie auch noch stellvertretende CDU-Parteivorsitzende, Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz und Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Und ob die politische Kultur verroht durch den Umgangston im Netz oder im direkten Gespräch, darüber reden wir gleich. Julia Klöckner nippt noch an ihrem Kaffee. Sie ist Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung. Und ob das ein Fairtrade-Kaffee ist, wäre Ihnen das jetzt wichtig?
Ja, also ich finde schon, dass man bewusst konsumieren kann. Die Milch ist auch prima.
Ja?
Ja.
Die habe ich heute Morgen noch von unserer HR3-Kuh frisch abgezapft. Mhm. Wir haben gerade festgestellt, viele Wähler und viele Bürger dieses Landes können beobachten, die einen heizen es vielleicht auch an, dass in der politischen Kultur der Umgangston verroht, ja, aber auch im Netz von Seiten der Bürger gegenüber Politikern verroht. Scheint der Respekt ein bisschen verloren zu gehen? Und wenn ja, woran liegt das?
Ich würde es nicht speziell sagen gegenüber Politikern, sondern der Umgang verändert sich durch Anonymität und durch Schwarmverhalten. Es gibt eine Schwarmintelligenz, gibt aber auch eine Schwarmdummheit, muss ich sagen. Mag jetzt hart klingen, aber es ist unbegreiflich, wie verroht, wie herablassend und hetzend und hetzerisch auf Twitter, auf Facebook, auch auf E-Mails und Aktionen im Netz Bürger auch unterwegs sein können.
Wie ist Ihre Umgehensweise damit, wenn Sie das ganz persönlich trifft?
Also ich muss offen sagen, heute gehe ich damit anders um, als ich begonnen habe 2002. Heute weiß ich, dass vieles mit der Funktion zu tun hat, mit dem generischen Dazugehören zu den Regierenden, die da oben irgendwie nichts mehr mitbekommen angeblich. Aber ich mache mir manchmal eine Freude draus, einen Spaß draus. Ich nehme mir auf lange Autofahrten einige dieser Schreiben mit. Viele lassen sogar ihre Adresse hinterlassen. Das kann man auf einer Maske tun bei mir im Internet und auch mit einer Telefonnummer. Und dann rufe ich die an. Und das ist spannend, muss
also
ich
Sie rufen
sagen.
Den Hater persönlich
ja.
an?
Ja.
Und der geht
ich.
Auch ran und Sie sagen,
ja, der
hallo,
weiß
ist
ja nicht,
Julia
dass
Klöckner?
Ich das bin. So, und also ich habe das jetzt schon 2-3 Mal auch vergangene Woche wieder erlebt. Das ist richtig stark. Also da wird über uns hergehetzt und wir würden Deutschland kaputt machen und wir gehörten eingesperrt und aufgehängt und so Sachen. Dachte ich, auch, den rufst du mal an. Und dann rief ich an und das war dann, ich sagte meinen Namen, da war es kurze Stille und dann sagte ein etwas älterer Herr schon, ach, sind Sie die, Julia Klöckner? Sagte ich, ja, Sie haben mir doch geschrieben. Nee, das glaube ich ja nicht, dass Sie das sind, da muss ich meine Frau mal gleich holen. Also sehr dialektgeladen und dann war seine Frau noch, hat er auf laut gestellt und total nett. Und ich habe ihn dann wirklich gefragt, ob er das geschrieben hätte. Und er sagte, sehen Sie, hätte ich so nicht geschrieben, hätten Sie mich auch nicht angerufen. Und das ist schon interessant. Und dann habe ich ein bisschen länger mit ihm gesprochen und sagte, sagen Sie, wollen Sie, dass Ihre Enkelkinder so einen Umgang haben oder so konfrontiert werden? Und dann werden die Leute etwas nachdenklich, aber ich werde die Welt nicht verändern dahingehend, dass jeder einen gewissen Mindestmaß an Umgang hat. Ich kann nur sagen, wir Politiker müssen mit Vorbild dann auch vorausgehen.
Vielleicht sollten Sie da mal Horst Seehofer anrufen.
Ja, also da ist aber weit von entfernt, sich so zu äußern, wie im Internet gegen.
Aber der
Gruppen
Ton ist auch manchmal sehr hart. Es gibt schon auch Wortwahl, die Aggression in sich trägt. Es gibt Demütigungen. Es gibt, das ist ja auf der nationalen, aber eben auch auf der internationalen Bühne.
Ja, absolut. Politik wird schon mit harten Bandagen geführt. Und wenn wir mal zurückschauen, auch in die vergangenen Jahre und Jahrzehnte, es gibt so eine Ambivalenz auch bei uns in der Gesellschaft. Auf der einen Seite beklagt man, Mensch, früher, das waren noch Kerle.
Die als Wehner noch.
Als Wehner, genau, und Strauß. Und heute ist man dann...
Muss man mal googeln, ne, wenn man ja, ein bisschen jünger ist jetzt als HR3.
Genau. Aber gut, ich denke, früher war es weder besser noch schlechter, ist halt anders.
Aber man hat natürlich ein Vorbild, was vielleicht auch viele Bürger teilen, vielleicht auch der eine oder andere HR3-Hörer, den Eindruck, dass Politik kurzatmig sei, mehr und mehr getrieben. Also wenn wir uns nochmal anschauen, die Bundeskanzlerin dieses großen Landes kriegt ja so eine 14-tägige Galgenfrist. Davon ist ja übrigens schon mal eine Woche um vom Koalitionspartner CSU und dessen Vorsitzenden, dem Innenminister Horst Seehofer. Woher kommt diese dauernde Kurzatmigkeit?
Also ob es eine dauernde ist, bezweifle ich. Aber es gibt eine Kurzatmigkeit und die befällt uns Politiker wie Journalisten zugleich. Ich merke das auch in der Kurzatmigkeit, wenn beispielsweise diese Woche ist zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof ein Urteil gegen Deutschland gefällt worden. Da geht es um die Nitratrichtlinie. Und da sollte eine halbe Stunde danach sollte ich schon einigen Medien ausführlich Stellung geben, obwohl man erstmal die Begründung, die über 30 Seiten umfasste, juristisch anspruchsvoll und komplex, sollte man in einer auch Kurzatmigkeit Antwort geben. Und ich glaube, da schaukelt man sich hoch.
Sie haben auch das Gefühl, es bleibt dann keine Zeit, erstmal die Situation zu überblicken oder nachzulesen, Informationen zu sammeln und dann entsprechend zu antworten.
Es bedarf der Energie und der Kraft, sich dem zu widersetzen. Das ja. Und es kommen halt viele Themen auf uns zu. Jeder, der ein Handy hat, Smartphone hat, kriegt ja selber mit. Da gehen ja sekundenweise auch Push-Meldungen ein. Und das macht natürlich etwas mit Journalisten, mit uns Politikern. Man muss durchdringen. Und ich habe mir vorgenommen, in den Themen, die sehr komplex sind, mir diese Zeit auch zu nehmen. Denn das, was ich sage, bleibt ja auch. Und bevor ich nachher wieder etwas einrollen muss, überlege ich lieber einen Moment länger.
Männer und Frauen sind gleichberechtigt und das ist natürlich fester Bestandteil unseres Grundgesetzes, Artikel 3. Und das gilt für jeden Mann, für jede Frau in diesem Land. Julia Klöckner hat ein Buch geschrieben, es heißt Nicht verhandelbar, Integration nur mit Frauenrechten. Unser Thema auch heute an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass Sie da sind, liebe Frau Ministerin, und wir reden gleich drüber.
Ja.
Julia Klöckner ist heute unser Gast des Tages. Sie ist Landwirtschaftsministerin und heute hier im hr3 Sonntagstalk. Sie hat ein Buch geschrieben, das wenig mit Agrarsubventionen oder Glyphosat zu tun hat. Nicht verhandelbar, Integration nur mit Frauenrechten. Sind Sie eine Feministin, Frau Klöckner?
Ich glaube, im klassischen Sinne Feministin, wie es alles Schwarzer ist oder war, bin ich nicht.
Wie unterscheiden Sie sich von Frau Schwarzer?
Also erstmal, ich mag alles Schwarzer. Ich finde sie gut, jetzt nicht steuerrechtlich gesehen, da hat sie andere Prioritäten gehabt. Aber ich finde sie deshalb gut, weil sie sich treu geblieben ist und sie hat in einer Zeit gekämpft, wo sie sehr belächelt worden ist. Und meine Generation, ich bin Jahrgang 72, also 1972, und meine Generation profitiert unglaublich von dem, was Frauen und Männer vor uns erkämpft haben. Und wir müssen heute nicht mehr so sein, wie sie mal war. Das meine ich positiv. Das heißt, wir können gelassen an die Dinge rangehen. Aber jetzt kommt, glaube ich, eine neue Art von Feminismus. Und da bin ich Feministin.
Viele Männer haben vielleicht immer noch nicht ganz begriffen, dass das Macho-Sein out ist. Dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, dass Frau arbeiten darf und Mann sich um die Kinder kümmern darf. Wie würden Sie denn die Realität in Bezug auf diesen Artikel 3 im Grundgesetz im Jahre 2018 beschreiben?
Die Realität ist wie das Leben auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt, wichtig ist, dass es eine Wahlfreiheit gibt und wie Paare das miteinander ausmachen, wie sie ihre Rollen sehen oder wie sie ihre Familienarbeit teilen, das geht den Staat nichts an. Wichtig ist, dass der Staat ermöglicht, dass jeder, der will, auch kann und keiner aufgrund seines Geschlechtes Möglichkeiten vorenthalten bekommt im öffentlichen Leben. Und wir haben jetzt aber eine Veränderung, müssen wir ganz deutlich sagen, auch durch Zuwandererfamilien, durch gerade Männer aus patriarchalisch geprägten Kulturen, wo Frauen weniger wert sind als Männer, wo mir Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen heute erzählen, und ich habe häufig solche Runden und lade dazu ein, um einiges zu erfahren, aber wo mir diese Frauen erzählen, dass Männer sie nicht respektieren, sie zum Elternsprechtag nicht sprechen wollen, sondern nur andere Männer respektieren, dass auch Jungs sie nicht respektieren, und das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Und da müssen wir Acht geben, dass wir nicht auf der einen Seite für gendergerechte Sprache, Equal Pay und Frauenquote kämpfen.
Genau, aber da ist ja auch noch einiges zu tun, ne?
Da ist einiges
Fair
noch
Pay
zu tun.
Und so weiter, Frauen in Führungspositionen und so weiter und so weiter. Also es gibt noch genug Themen zum Thema Gleichberechtigung. Aber wenn Sie in Ihrem Buch schreiben, dass die Gleichberechtigung, wie sie aussieht, das ist ja die Frage, die Sie sich stellen und in Kombination mit Integration angesichts von Tausenden von jungen Männern, die aus islamisch geprägten Macho-Kulturen stammen, die noch nie etwas oder nur wenig von Frauenrechten gehört haben, in unserem Land leben. Wie verändert man denn bei diesen Männern das Frauenbild?
Durch klare Ansage und durch Klarheit des Staates und nicht durch falsch verstandene Toleranz, das ist dann Ignoranz, eben auch nicht durch Kompromiss und Zurückweichen. Es gibt Punkte, die sind unverhandelbar. Und wo fangen wir an? Ich glaube, zum einen bei den Männern, aber vor allen Dingen auch bei den Frauen. Die Frauen müssen wir, gerade aus Migrantenfamilien, ich nenne es mal die Mauerblümchen der Integration, die müssen wir stärken. Das heißt, bei den Integrationskursen, dass wir das eben nicht mehr durchgehen lassen, dass Frauen deshalb nicht zu Integrationskursen können, weil sie die Kinder hüten müssen. Die Jungs können das auch. Oder wir stellen eben die Möglichkeit zur Verfügung, dass Kinder in der Zeit, wo Frauen in Integrationskursen sind, eben staatlich betreut werden.
Aber wo bieten wir das denn an, wenn wir feststellen, es gibt ja noch gar keine ernstzunehmenden Konzepte, die genau das in den Fokus nehmen, was Sie jetzt gerade formulieren. Für Menschen, die zu uns kommen, ja, mit einem Blick auf die Welt, der noch eine ganz andere Wertigkeit hat, was Frauenrechte angeht. Und wir verlangen ja von diesen Männern und von diesen Frauen etwas, ohne sie dabei zu unterstützen. Wie soll das dann gehen?
Das würde ich nicht so sagen, dass wir sie nicht unterstützen. Wir unterstützen sie dadurch, dass wir natürlich Angebote machen für Frauen, dass wir ganz bewusst auch in Frauenhäusern sprachkompetente Begleitungen haben, dass wir Sprachkurse haben, dass wir aber vor allen Dingen auch in Schulen versuchen, die Mädchen stark zu machen. Und deshalb halte ich es für einen Fehler, dass in einigen Bundesländern man dort zurückweicht, dass Mädchen nur dann mitfahren dürfen zur Klassenfahrt, wenn entweder der große Bruder mitfährt. Ich würde das überhaupt nicht zulassen, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass der große Bruder mitfährt. Denn das hat auch nochmal Auswirkungen auf die anderen Mädchen. Und da ist mir aufgefallen, dass gerade weil die klassischen Feministinnen, die auf dem rot-grünen Flügel ja vieles geleistet haben, hier selber in einen Zielkonflikt kommen, weil sie auf der einen Seite für Frauenrechte eingestanden sind, aber auch für Migranten. Und jetzt sehen wir, dass in dem Bereich Migranten und Frauenrechte es hier auch konkurrierende Minderheiten eben gibt und ich nenne es auch Opfergruppen gibt. Und ich glaube, da brauchen wir eine Klarheit. Es ist egal, wo jemand herkommt. Wichtig ist, wo jemand steht. Und deshalb, wenn er hier ist und deshalb, glaube ich, darf es da keinen Rabatt geben, auch keinen religiösen Rabatt auf Frauenrechte.
Sie beklagen ja zu Recht, dass es Männer gibt, die Frauen den Handschlag verweigern, Lehrerinnen, Polizistinnen, Feuerwehrfrauen, weil dahinter Ärztinnen ein Weltbild steckt, dass einer Frau es nicht wert sei, dass man ihr die Hand reiche. Also wenn wir das zugeben, dann ist jeder Fall natürlich ganz klar ein Fall zu viel. Aber es gibt ja auch hunderte von muslimischen Männern, denen ich schon die Hand geschüttelt habe, die Hand gedrückt habe. Und von daher nochmal, ist es eine symbolische Diskussion oder haben wir es hier wirklich dann mit einem Massenproblem zu tun?
Naja, wenn ich an dieser Argumentationskette anknüpfen würde, dann bräuchten wir ja auch keine Frauenquote. Und auch kein Equal Pay, weil es auch Frauen gibt, die genauso bezahlt werden wie Männer und Frauen gibt, die in Führungsetagen sind. Wenn erst die Quantität einer Erscheinung über die Qualität eines Frauenbildes oder Menschenbildes entscheidet, dann wäre das sehr, sehr zynisch.
Okay, dann müssen wir beide gleich nochmal über die Werkzeuge reden. Wenn Ihre Haltung ist, keine Kompromisse mehr, keine falsch verstandene Toleranz, klären wir nochmal, was genau eben nicht verhandelbar ist. Und das machen wir mit Julia Klöckner.
Gerne.
Was ist nicht verhandelbar? Wo gibt es keine Kompromisse? Wo darf es keine falsch verstandene Toleranz geben? Darüber rede ich heute an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk mit Julia Klöckner. Ich bin Bärbel Schäfer und kurze Frage, fühlen Sie sich wohl? Alles gut?
Wunderbar hier. Ich habe was zu essen, zu trinken, guten Kaffee und gute Milch.
Es geht um die Frage, wie ist der Blick auf Frauen von Männern aus islamisch geprägten Ländern mit einer starken, starken Macho-Kultur? Das gilt nicht für alle Männer, die in unser Land gekommen sind, sondern für einige. Und Ihre Haltung ist eben keine Kompromisse, keine falsch verstandene Toleranz. Was ist aus Ihrer Sicht nicht verhandelbar, Frau Klöckner?
Für mich ist nicht verhandelbar, dass Männer mehr wert sein sollen als Frauen oder dass man das so langsam irgendwann lernen darf. Ich bin der Meinung, dass in dem Moment, wo der deutsche Staat auch bereit ist, sofort Menschen zur Hilfe zu eilen, beziehungsweise die, die bei uns sind, die auch Transferleistung bekommen, denen wir die Chance geben, hier Fuß zu fassen, dass wir von ihnen auch was verlangen können, nämlich umgekehrt nicht nur die Rechte zu sehen, sondern auch die Pflichten, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und für mich ist nicht verhandelbar, dass es eine religiöse oder sonstige kulturelle Begründung gibt, warum Frauen minderwertiger sein sollen als Männer. Und wir sehen, dass auch solche Frauenbilder dazu führen, dass Gewalt legitimiert wird, dass Väter, Brüder, Cousins darüber bestimmen, wen die Cousine oder die Schwester zu lieben hat. Und auch es ist ein krudes Geschlechterbild, wenn man glaubt, dass die Ehre der Familie von der Sexualität der Tochter abhängt. Und das müssen wir sehr, sehr deutlich machen, dass im Jahr 2018 das hier nicht tragbar ist.
Wenn uns beiden noch mal klar ist, wir haben ja auch viele Bürger mit Migrationshintergrund in diesem Land mit deutschem Pass seit vielen Generationen, dass man eben bei dieser Diskussion natürlich immer differenzieren muss. Und wenn wir noch mal einen Blick werfen auf den Staat bei der Förderung der Integration nur inklusive Frauenrechten. Was hat denn dann der Staat versäumt in den letzten Jahren? Haben wir es versäumt, Lehrer zu schulen, Sozialarbeiter zu schulen, Personal zur Verfügung zu stellen?
Ich glaube, es hat weniger was mit dem Personal zu tun, sondern mit der Haltung, die man vertritt. Ich glaube, wir sind in Deutschland etwas eingeschüchtert, weil wir auch sehr, sehr schnell uns gegenseitig moralische Keulen überziehen. Wir haben Angst vor dem Vorwurf, islamophob, rassistisch zu sein. Im Übrigen bin ich der Meinung, wer Rassist ist, muss so benannt und auch dementsprechend bestraft werden auch oder geahndet werden. Aber wir sollten das auch benennen, was Unrecht ist. Und da sind wir etwas arg verhuscht. Ich selbst habe das auch erlebt in Rheinland-Pfalz, als ich zum Thema gemacht hatte, dass mir ein Imam mit Ansage, er würde mir die Hand nicht geben, weil ich Frau sei, mir eben den Handschlag verweigert hat. Mir ist doch der Handschlag egal. Wenn er sagen würde, ich mag die Klöckner nicht oder die CDU nicht, deshalb kriegt die Hand nicht, dann ist das okay, freies Land. Aber generisch zu sagen, nur weil die als Mädchen geboren ist, kriegt sie den Handschlag nicht, da hat die Aufregung gefehlt. Das heißt, am Ende musste ich mich rechtfertigen, weil ich gesagt habe, dann findet kein Gespräch statt, dass ich nicht dialogfähig sei. Und man stellt sich vor, man hätte einem Farbigen oder einem Homosexuellen die Hand nicht gegeben, aus der Begründung heraus. Dann hätte man sich zu Recht aufgeregt. Aber bei Frauen nimmt man das in Kauf und sagt, naja, man muss die Herren doch kulturell verstehen. Und die Krönung ist noch zu sagen, ja, das ist die ganz besondere Ehre, die man einer Frau erweist.
Aber die Diskussion fällt natürlich in eine Zeit, die sowieso hochemotional aufgeladen ist.
Die ist hochemotional aufgeladen, wahrscheinlich auch deshalb, weil Väter und Mütter mitbekommen, was auf dem Schulweg passiert. Weil jede Frau,
passieren
die hier,
kann. Es passiert ja nicht überall.
Nein,
und nicht
natürlich
auf jedem
nicht. Das ist
Schulweg,
klar. Das ist klar. Natürlich passiert es nicht überall. Nur der Punkt ist, wir müssen darüber reden können, welche Probleme wir haben in unserem Land, damit wir die Probleme lösen können, damit wir ein offenes Land bleiben können.
Aber mit wem reden wir, wenn Sie in einer Partei sind, die ja eben auch seit Jahren nun schon an der Regierung ist? Haben Sie es verpasst, die letzten Jahre offen das einzufordern, was Sie jetzt einfordern?
Also wenn man es einer Partei nicht vorwerfen kann, dann CDU und CSU, weil uns immer vorgeworfen wurde, wir würden etwa eine Stimmung schüren, was absolut nicht stimmt. Ich frage mich, wo sind die vielen rot-grünen Feministinnen, die für eine gendergerechte Sprache auf die Straße gehen, aber Vollverschleierung als kulturelle Vielfalt abtun?
Und was ist Ihre Antwort drauf? Wo sind Sie?
Ja, die Frage ist ja, wie setzen es Länder um? Und da sehen wir, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Es ist ja eine Ländersache, auch wenn das eine unbefriedigende Antwort ist. Es fängt in den Schulen an. Und ich glaube, wir haben von Anfang an nicht ernst genommen, wie es den Lehrerinnen geht. Der Staat, die Schulbehörden müssen den Lehrerinnen und den Lehrern den Rücken stärken. Das heißt für mich auch, dass die Schulpflicht besteht und nicht die Erpressung. Dann schicke ich meine Tochter nicht zum Schwimmunterricht, wenn sie sich nicht ganz Körper verhüllt. Da steckt ja ein krudes Geschlechterbild dahinter, dass ein Mädchen, dessen Mädchenkörper hat, angeblich anstößig sei in der Öffentlichkeit.
Also sind Sie gegen den Burkini im Schwimmunterricht?
Ja.
Wir reden heute mit Julia Klöckner, klare Frau, klare Position. Dann nehmen wir uns gleich mal den Begriff Heimat vor, ne? Wenn wir beide schon so in Fahrt sind hier an diesem Sonntagmorgen. Julia Julia Klöckner ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Liebe Frau Klöckner, ich sage ja eigentlich selten, dass wir Minister hier haben. Wenn es Ihnen gefällt, könnten Sie doch in Berlin einfach mal sagen, ist ganz nett bei Bärbel. Da ja, kann man mal vorbeikommen.
Ja, es wird, wen hätten Sie denn gerne?
Den Herrn Altmaier, die Frau Merkel.
Also Merkel wäre schon High-End, gell? Also ich würde sagen, also Peter Altmaier, total netter Kollege.
Ich habe Angst, dass sie jetzt vielleicht nicht mehr im Amt ist.
Doch, da bin ich zuversichtlich. Ja. Also ich werde Werbung machen und einen kriegen wir her, mindestens.
Wir wollten über den Begriff Heimat sprechen und wir haben das erste Mal ein Heimatministerium in unserem Land. Was bedeutet Heimat für Sie?
Viel. Heimat ist ein
schönes
Ort.
Gefühl?
Ja, Heimat ist ein schönes Gefühl. Es sind aber mehrere Ebenen. Für mich ist Heimat ein Ort, ist ein Geruch, sind Menschen, sogar Musik. Also Heimat ist für mich, wenn ich eine Adresse angebe, Guldenthal. Da bin ich groß geworden in unserem Weingut, Felder drumherum. Also das ist Heimat, ist die Scholle, ganz pathetisch. Aber Heimat ist auch so der Geruch, wenn ich Hefe rieche oder Heu rieche. Im Herbst bei uns in Guldenthal, so als Kind habe ich das total abgespeichert, lag immer so ein Hefegeruch über dem Dorf, wenn die Weinernte war. Oder
Hefe
Heu.
Würde ich jetzt eher mit Bier in Verbindung
bringen. Ja, aber gut, Wein aus Traubensaft wird nur dann Wein, wenn die Hefe arbeitet. Das ist dann so ein besonderer Weinhefe-Mostgeruch. Ja, ist eher Most, haben Sie recht. Eher
Most. Die Maische.
Genau, aus der Maische. Und wenn dann quasi der Traubensaft, das ist der Most, wenn der dann quasi aufgrund der Hefebakterien, wenn dort der Fruchtzucker gespalten wird in CO2, dann blubbert es ja so.
Dann wird es erst.
Genau. So, das ist sowas. Und Heimat sind für mich auch Menschen. Das heißt, meine Liebsten, meine Freunde, mein Partner, das sind diejenigen, und die können ganz gleich sein, wo sie sind auf der Welt. Wenn ich bei ihnen bin, ist das Heimat für mich.
Berlin ist politischer Handlungsort, neben Rheinland-Pfalz natürlich auch schon ein Zuhause. Oder gibt es auch ein Heimatgefühl?
Nein. Also es ist eine politische Heimat, aber Berlin ist eine tolle Stadt, aber es ist für mich keine Heimat.
Seit wir über Heimat reden, reden wir eben auch über das christliche Abendland. Und Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, seit Freitag 100 Tage im Amt, hat veranlasst, dass in den bayerischen Landesgebäuden das Kreuz aufgehängt wird. Finden Sie das gut und richtig?
Ja, also was ich nicht richtig fand und die Debatte auch nicht verstehe, ist, dass der Bischof von München meinte, das Kreuz sei ein Symbol der Spaltung. Also das ist mir theologisch neu, dass das ein Symbol der Spaltung sei, sondern eher der Versöhnung. Ob man das aufhängen muss, da bin ich skeptisch. Ich bin dagegen, dass man es abhängt.
Es könnte ja diskriminierend sein wir haben ja Religionsfreiheit.
Naja, aber jetzt lassen wir die Kirche mal wirklich im Dorf.
An Davidstern könnte man ja auch aufhängen.
Wenn es so, könnte man machen. Aber wenn es so diskriminierend wäre, dann frage ich mich, warum so viele Menschen just nach Deutschland kommen wollen. Unsere Verfasstheit der Demokratie hat sehr, sehr viel auch mit dem christlichen Menschenbild zu tun, das sich abbildet in unserer Verfassung. Und wenn man den heiligen Martin, St. Martin, und das ist ein Lichterfest umbenennt, was auch Quatsch ist, also die Botschaft, etwas zu teilen, finde ich, ist was Christliches, aber zutiefst menschlich-humanes, ob man jetzt christlich-gläubig ist oder nicht. Bei uns in Rheinland-Pfalz wurden in Gerichtssälen proaktiv die Kreuze abgehängt. Das halte ich für falsch.
Gesellschaften sind ja nie statisch. Menschen kommen zu uns, Menschen verlassen uns. Millionen von Menschen mit ganz unterschiedlichem Migrationshintergrund hier in Frankfurt, Korea, Japan, Spanien, Italien, überall in diesem Land, Schweden, USA. In der zweiten oder dritten Generation, da müsste man den Begriff Heimat doch eben auch vielleicht etwas pluralistischer sehen. Denn wenn ich an Heimat denke, denke ich ja vielleicht jetzt an Norddeutschland, an Deiche, an Wattwanderungen oder an Krabbensalat. Ja, das ist jetzt anders als die Hefe. Also es gibt so viele Heimaten,
ja,
weil wir
stimmt.
So viele Menschen haben in diesem Land.
Richtig, und deshalb kann Politik auch nie Heimat vorschreiben, was Heimat ist. Heimat ist was sehr, sehr Individuelles. Wenn ich zum Beispiel in den USA bin und werde gefragt, wo ich herkomme, dann sage ich Europa. Wenn ich in Berlin bin und werde gefragt, wo kommen Sie denn her, sage ich Rheinland-Pfalz. Und wenn ich in Rheinland-Pfalz bin und werde gefragt, sage ich ja aus Guldenthal bei Bad Kreuznach. Also ist auch immer eine Frage
also
der...
Also vom Makro zu Mikro.
Genau, oder umgekehrt. Und das ist immer eine Frage der Perspektive. Also das Recht auf Heimat finde ich ganz wichtig für Menschen.
Stichpunkte zur Heimat, Kindheit in Guldenthal in den 70er und 80er.
Ja,
Jahren, ja? Okay. Würde ich jetzt sagen, Heu, Trecker fahren und ja. Pferde vielleicht. Was fällt dir noch ein? Drei Stichworte.
Fahrradfahren, Musikverein, Freiheit, als ich 18 wurde und Führerschein hatte.
Ja, sonst muss man immer so doof gucken, wann der nächste Bus fährt.
Richtig.
Oder länger auf der Party bleiben. Wo war denn die nächste Disco, der nächste Club?
Ach Gott, ja, Bad Kreuznach, das war dann schon. Also da musste man schauen, wenn man da sich auf den Weg gemacht hat mit der 80er, bei meinem Bruder Stefan hinten drauf dann, der durfte den 80er-Führerschein machen, ich als Mädchen irgendwie nicht, war irgendwie auch diskriminiert.
Ja, ehrlich gesagt, ja.
Habe ich auch so, das ist meine These auch bis heute noch.
Gibt es also nicht nur in muslimischen Familien, sondern aber schon auch anders. In christlichen.
Aber ich habe Trecker fahren gelernt.
Ja, der Bruder musste auch mit.
Ja, genau. Bevor ich Autofahren gelernt habe, durfte ich Trecker fahren lernen.
Deutsche Weinkönigin 1995, damit waren Sie ja sehr viel auch unterwegs, den schlimmsten Tropfen, den Sie jemals irgendwo getrunken haben.
Oh je, den habe ich vergessen. Das war mal ein richtig, oh doch, den kann ich nennen, zumindest den Jahrgang. Als ich mein Examen gemacht habe, haben wir einen Wein aufgemacht von 1972, mein Geburtsjahrgang. Und wir haben probiert und ich war ganz stolz auf diese Flasche. Und mein Bruder meinte nur, hast du noch eine Cola dazu zum Mixen? Da wussten wir, oh je. Also das war nix.
Unser Gast heute ist Julia Klöckner. Sie hatte nicht nur das Zeug zur Winzerin, Weinkritikerin, Lehrerin, Politikerin, Journalistin, sondern jetzt eben auch das Talent zur Landwirtschaftsministerin und zum Sonntagsgast hier im hr3-Talk. Ich bin Bärbel Schäfer, gleich mehr mit Ihnen. Julia Klöckner ist heute unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Beim Lesen Ihrer Vita fällt auf, liebe Ministerin, dass Sie mehrgleisig unterwegs waren. Ich habe es eben schon gesagt, also Winzerin, Weinkritikerin, Journalistin, Lehrerin, politische Ambition. Woher kommt dieser Hang zum doppelten Netz, zur Absicherung?
Zum Doppelleben, nein. Also Winzerin bin ich ja keine richtig, weil das ja
im
ein Beruf ist.
Im Winzerhaushalt groß geworden.
Genau. Das habe ich mir ja nicht ausgesucht, aber bin sozusagen mit der Flasche groß geworden. Nein, also das habe ich sehr genossen als Kind mit vielen anderen aus dem Dorf, da ländlich groß zu werden. Das war toll. Und ich habe dann nach dem Abitur entschieden, Theologie, Politik und Pädagogik zu studieren. Ich wollte Lehrerin werden, Gymnasiallehrerin. Für Religion, Sozialkunde und habe dann schon begonnen quasi mit dem Zweigleisigen, habe noch einen Magisterabschluss gemacht und danach bin ich dann gar nicht in die Schule, sondern habe während des Studiums zwar unterrichtet, aber bin dann in den Journalismus, habe ein journalistisches Volontariat, eine Ausbildung gemacht, war bei einer Weinzeitschrift Chefredakteurin und dann kam die Politik.
Kommen Sie aus dem politischen Elternhaus?
Gesellschaftspolitisch engagiert, ja, aber nicht parteipolitisch. Also ich war, glaube ich, die Erste, die in eine Partei eingetreten ist. Mein Vater war sehr aktiv im Dorf und war in der Kirche aktiv, war im Karnevalsverein aktiv. Also das nenne ich gesellschaftspolitisch
aktiv sein. Diese Vernetzung eben im Kleinen und wie Sie jetzt eben dann eben auch im Großen. Sie haben ein Buch geschrieben über Integration. Sie sind Kämpferin für Frauenrechte und auf Ihrem Ministerium steht eben Landwirtschaft und Ernährung. Eigentlich ist das ja ein Empfehlungsschreiben dann eher fürs Familienministerium oder Innenministerium. Ist mit dem Ministeramt auch ein Traum in Erfüllung gegangen?
Das würde ich so nicht sagen, dass es ein Traum ist. Ich glaube, wenn man als Politiker plant, ich werde mal Minister, ich werde mal Kanzler, Bundespräsident, dann wird man eines ganz gewiss nicht genau das, weil man das dann auf der Stirn hat und verbissen ist. Das
also man sollte es nicht sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Bundeskanzlerin werden möchte.
Ja, nicht sagen, sondern wer das glaubt, dass er es wird, der wird es nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Die Frage ist, ob man durch die Türen geht, die offen sind und sich Optionen offen hält. Also ich hatte bis kurz davor, bis Angela Merkel mich anrief und fragte, ob ich ihre Landwirtschaftsministerin werden wollte, überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich das werden sollte oder auch wollte. Ich hatte vor, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz zu werden. Das hat nicht geklappt. War in dieser Funktion dann Fraktions- und Landesvorsitzende. Und dadurch, dass ich stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU bin, bin ich natürlich mit vielen Themen befasst und beschäftigt. Das heißt, viele Optionen sind da, aber welche dann kommt, das sieht man.
Jetzt ist es das Landwirtschaftsministerium und diese Woche gab es ja die rote Karte vom Europäischen Gerichtshof für Deutschland. Nitratwerte im Grundwasser zu hoch. 2014 gab es das. Das Düngerecht in Deutschland wurde danach eben geändert und Kritiker sagen, neue Regeln reichen nicht aus. Kommende Woche sind Sie zu Gast in Wiesbaden beim Deutschen Bauerntag.
Ja.
Wissen Sie wahrscheinlich schon. Ja. Ich habe nicht den Überblick über genau. Ihren Kalender. Was werden Sie dort sagen, um sowohl Landwirte in Hessen als auch Umweltverbände und Wasserwerke zu beruhigen?
Ich bin ja nicht dazu da, die Psychologin der Nation zu sein, dass jeder irgendwie beruhigt durchs Land geht. Ein bisschen Unruhe kann auch nicht schaden. Nämlich wenn jeder beruhigt ist, sieht man ja nicht, dass Handlungsnotwendigkeit da ist. Wogegen ich mich wehre, auch im Sinne der Landwirte, ist, dass sie immer den schwarzen Peter und die Keule übergezogen bekommen. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen ehrlicher sein, uns ehrlich machen, übrigens auch als Verbraucher. Wir sitzen mit den Landwirten in einem Boot, die jeden Tag dafür sorgen, dass gute Nahrungsmittel bei uns auf dem Tisch sind. Was ich sagen werde, kommende Woche, ich werde über den Berufsstand reden. Ich werde vor allen Dingen darüber reden, dass die Anforderungen, die Wünsche der Gesellschaft an die Landwirtschaft sich verändert haben beim Tierschutz. Das heißt, auch Tierwohl will man erkennen, wenn man einkaufen geht. Bei der Frage der Nahrungsmittel, wo sie herkommen, Regionalität, Absender ist wichtig. Und umgekehrt sage ich aber auch, jeder Verbraucher hat einen Kopf auf den Schultern und ist auch selber gefragt. Es sind nicht nur andere immer nur schuld. Selber gefragt zu sagen, okay, wir haben mehr Handys als Einwohner, wir geben unglaublich viel Geld für Küchen aus, aber ganz wenig, also es sind glaube ich nur 11% des Haushaltseinkommens, für Nahrungsmittel in diesen teuren Küchen, die zubereitet werden. Und deshalb, darüber werde ich reden, aber auch über ein paar ganz spezielle Dinge. Da geht es nicht nur um die Nitratwerte, da wird es auch um die GAP gehen. Das ist die gemeinsame Agrarpolitik Europas. Da verändert sich gerade viel.
Also, die Landwirtschaftsministerin hat hier schon gesprochen am Sonntagmorgen, ja, genau. Aber eben auch die Autorin von Nicht verhandelbar, Integration nur mit Frauenrechten, das heißt eben auch Selbstverantwortung übernehmen. Klare Worte von Julia Klöckner, die eben auch streitbar ist und sich dem Streit gerne stellt, der Diskussion. Gleich noch 2, 3 Punkte der aktuellen Politik dieser Woche, okay?
Gut.
Julia Klöckner ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, Landesvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz. Ganz schön viele Ämter. Freue mich, dass Sie heute Zeit haben. Wir gucken noch mal auf die aktuelle Situation dieser Woche. Es scheint so, als ob Angela Merkel und die Große Koalition in diesen Tagen am seidenen Faden von Herrn Söder, Dobrindt, Herrn Seehofer hängt, also der CSU hängt. Wie fühlt sich das für Sie an?
Ich liege nicht schlaflos in den Kissen nachts und ich bin dennoch sehr gelassen in der Frage. CDU und CSU ringen um den richtigen Weg. Wir sind die Einzigen, die sich darum kümmern, wie wir das Thema Flüchtlinge, Migration, Integration geordnet hinbekommen. Deutschland ist nicht alleine auf der Welt. Wir können uns auch nicht abschotten. Auch das ist, glaube ich, klar. Und wir müssen schauen, dass wir zwischen Europa, europäischen Entscheidungen und deutschen Entscheidungen, dass wir eines nicht über Bord werfen, nämlich die europäische Einigung und Solidarität.
Also widersprechen.
Wie fühlt sich's an? Also wir ringen gerade um den richtigen Weg. Und ich glaube, jeder muss so seinen Beitrag dazu leisten. Und ich sehe weder das Ende der Koalition noch das Ende der Fraktionsgemeinschaft, sondern guten Stoff auch für Journalisten zu berichten.
Aber einige, die liefern da ja die Beteiligten auch selber. Wir beobachten
sie.
Denn einige in der CDU sind ja der Meinung, dass die CSU recht hat. Die Flüchtlingspolitik war falsch, der Rechtsstaat habe keine Kontrolle. Europa ist nicht die Antwort, sondern der nationale Alleingang. Das heißt, Sie sehen es eher anders, Blick auf Europa.
Ich sehe es differenziert. Das heißt für mich, dass wir in der Situation 2015 waren, wo wir Menschen ad hoc geholfen haben. Und ich finde, Humanität ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und dass dann natürlich auf uns Folgendes zugekommen ist, dass wir für Rechtssicherheit und Ordnung, das heißt geordnete Verhältnisse, sorgen müssen. Wer kommt in unser Land? Das ist nicht unanständig zu sagen, ich will wissen, wer die Person ist. Denn wenn wir zwei aus den USA zurückreisen würden oder irgendwo anders her, müssten wir auch unseren Pass vorlegen und sagen und uns ausweisen, wer wir sind. Und es geht darum, dass diejenigen, die Bleiberecht haben, bleiben dürfen und integriert werden. Aber die, die nicht bleiben, auch konsequent zurückgeschickt werden, damit wir offen bleiben können.
Wie ist es, mit einem Koalitionspartner in der Regierung zu sein, die gleichzeitig die effizienteste Oppositionspartei spielt?
Na gut, die Opposition ist nicht so effizient im Bundestag. Also es ist lebendig.
In wenigen Tagen ist die Frist, die Angela Merkel ja gesetzt bekommen hat von Horst Seehofer, vorbei. Was passiert, wenn die Frist um ist und sie nichts erreichen konnte? Ich meine, sie ist ja auch keine Zauberin. Sie ist in einem internationalen Netzwerk.
Ich bin Optimistin und sorge dafür, dass ich Ihnen irgendeinen Minister demnächst bringe, der dann bei Ihnen hier sonntags morgens sitzt.
Wenn CDU und CSU sich zoffen und ich mir vorstelle, ich habe so etwas mit meinem Kollegen, dann würden wir vielleicht beide sagen, okay, die Unterschiede sind zu groß, wir müssen getrennte Wege gehen. Warum können das die beiden Parteien nicht?
Weil die Unterschiede nicht so groß sind, um getrennte Wege zu gehen.
Gut, Fragenhagel zum Schluss. Es geht los. Gummistiefel lieber oder High Heels?
Beides.
Kostüm oder Hosenanzug?
Beides.
Traktor oder Rennrad?
Rennrad.
Alice Schwarzer oder Claudia Roth?
Alice Schwarzer.
Merkel oder Seehofer?
Angela Seehofer.
Saumagen oder Quinoa?
Saumagen.
Twitter oder Instagram?
Beides.
Was lieber?
Bilder auf Instagram und auf Twitter politische Diskussion.
Pfälzerwein oder Hessenwein?
Nahewein.
Nahewein? Ja, ah, der Papa hört mit. Handynummer von Angela Merkel haben Sie natürlich.
Ja.
Haben Sie eine SMS-Flat oder eine Prepaid-Card?
Flat.
Gegen Abhören ist was besser?
Ganz persönlich miteinander reden, Auge in Auge.
Lieber Rieslingwein oder lieber Bundeskabinett?
Das ist klasse. Am besten wäre der Rieslingwein im Bundeskabinett.
Liebe Julia Knöckner, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren im HR3 Sonntagstalk. Das hat sehr viel Freude gemacht. Ihnen weiterhin viel Kraft fürs Amt, viel Erfolg. Nicht verhandelbar, Integration nur mit Frauenrechten, heißt Ihr neues Buch, erschienen im Gütersloher Verlagshaus.
Danke, schönen Sonntag.
Danke, Ihnen auch.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.